was irgendwie regional zu beziehen ist, was ich bekommen kann, beziehe ich regional. Und sage dann auch mal, hey, wenn ich es nicht regional bekomme, dann lasse ich es sein und suche mir etwas anderes. Ich finde die Kooperation, die Zusammenarbeit von regionalen Menschen und Firmen sehr etwas Schönes, und das habe ich mir neben der Saisonalität und der Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben.
Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Unternehmerinnen und ihre Nachhaltigkeit. Ich freue mich, wenn ich dich ein bisschen inspirieren darf, denn Nachhaltigkeit kann ganz einfach sein. Erfahre von Unternehmerinnen, welche Herausforderungen, Stolpersteine, aber auch Erfolgserlebnisse ihnen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit begegnen. Mein Name ist Christine Abbühl und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Heute bin ich nach Luzern unterwegs, um mich mit Anita Klötzli und ihrer Krautsache GmbH auseinanderzusetzen. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dieser Kräuterfachfrau. Und ich bin auch gespannt, von ihren Ansätzen und Vorgehensweisen zu erfahren, besonders zum Punkt Nachhaltigkeit. Logisch. Bleibt dran. Anita, ich habe heute die Ehre, bei dir in der warmen Stube zu sitzen. Vorher durfte ich sogar auf dem Ofen sitzen und einen Tee zu genießen und mich mit dir über Kräuter, Naturprodukte und all so etwas zu unterhalten. Und bevor ich irgendeinen Quatsch erzähle, erzähl du mal, was machst du?
Herzlichen Dank, schön bist du da, liebe Christine. Was mache ich alles? Ich mache viel. Ich würde sagen, der Hauptteil von mir ist das Weitergeben von altem Wissen, das etwas abzustauben und wieder alltagstauglich zu machen und zu schauen, was passt alles in unsere moderne Gesellschaft, dass wir wieder etwas von dem Alten, was sich über Tausende von Jahren entwickelt hat, was heute immer noch total gut ist und Bestand hat und wirkt, wieder etwas hereinzuholen.
Das ist so genau das, was du hast neulich einen Post gemacht und da hast du geschrieben, dass man beim Spazierengehen gerade jetzt ein paar Hagebutten einfach mitnehmen kann und über Nacht einweichen und am nächsten Tag trinken und dann hat man super Vitamin C-Bombe. Meinst du so etwas?
Ja, genau. Du genießt gerade einen Tee diesbezüglich. Den habe ich gestern geholt, dass du heute einen Hagebuttentee genießen kannst. Ja, die Hagebutte gibt uns alles, was wir jetzt in der Erkältungszeit brauchen. Die frische Luft, die tut uns auch gut, gerade in großen Zeiten von Büros und Sitzen. Und wenn wir dann einen Spaziergang genießen im Freien, gleich die aktuellen Vitamine abzuholen, einfach vom Strauch pflücken. Was gibt es Besseres?
Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Bin ich ein absoluter Fan davon, muss ich ehrlich gestehen. Du tust genau so ein Wissen vermitteln, oder?
Ja, genau. Das ist das, was ich mache in meinen Kursen, in meinen Workshops. Das alte Wissen aufzubereiten, sei es für Tees, für das Oxymel, das wir vorher begutachtet haben, was jetzt am Reifen ist, wie man es herstellt, wie man es benutzt schlussendlich auch, dass es auch nicht nur als Heilmittel, sondern auch als Genussmittel taugt.
Ja. Ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gell? Weil wenn ich etwas habe, was für mich ein Genussmittel ist, dann tue ich das in meiner Ernährung vielleicht sehr gerne und sehr oft einbauen. Wenn es so Heilmittel ist und so schmeckt, dann ja, kommt vielen bitter in den Sinn.
Ja, definitiv. Es gibt Sachen, die sind wirklich als medizinische Anwendung gedacht. Gerade jetzt in der Erkältungszeit ist die die Tinktur der Kapuzinerkresse und des Meerrettichs sehr beliebt, aber nicht wegen des Geschmacks, sondern der Wirkung, weil sie ist wirklich nicht lecker.
Vermittelst du in deinen Kursen dieses Wissen mehr so an Menschen, die auf dem Land leben und überall sowas wachsen sehen, oder auch an Menschen, die in der Stadt leben und dort auch solche Sachen finden können?
Beides, tatsächlich beides. Die Kundschaft ist durchzogen von Menschen, die bereits auf dem Land aufgewachsen sind und hier leben auf dem Land oder auch in der Stadt sich bewegen, sich noch kaum mit der Natur auseinandergesetzt haben und mehr darüber wissen möchten. Es ist beides.
Okay. Und ich habe gesehen, du bietest so Kräuterspaziergänge an. Sind das genau diese Art von Kursen, wo du den Menschen dann auch zeigst, wo finde ich etwas, wie sieht das aus und was mache ich dann damit?
Ja, das ist der Einstieg, ist meistens der Kräuterspaziergang, um etwas einfach mal mich kennenzulernen, meine Art zu unterrichten, vielleicht auch kennenzulernen, zu schauen, passt das? Und es gibt dann tatsächlich oft, dass Leute zuerst in einen Spaziergang kommen für 1,5 Stunden und danach einen Workshop oder einen Kurs buchen, wenn sie finden, ich mache das gut. Und sie können Wissen abschöpfen da.
Was sind das dann für Workshops, die du anbietest?
Dieses Jahr ist mein erstes Geschäftsjahr. Wir sind gestartet mit einem relativ kleinen Angebot an Kursen, zum Beispiel den Salbenkurs, wo gelernt wurde oder gezeigt wurde, was für Materialien kann ich verwenden, dass die meisten Sachen, die ich dafür brauche, bereits in einem normalen Haushalt zu finden sind, dass ich keine Spacey-Ausrüstung brauche, sondern dass ein Rührstäbchen und ein Löffeli, ein Kaffeelöffeli und ein altes Marmeladenglas reicht, um eine Salbe herzustellen. Solche Kurse biete ich an, für Wickel und Auflagen zum Beispiel, der gute alte Zwiebeli-Wickel von Grossi oder ein Quarkwickel oder dann mit Ingwer und Meerrettich für die verspannte Muskulatur, sind sehr einfache Mittel, die da helfen. Was auch ein Teil ist, ist die Frauennaturheilkunde, die ich sehr gerne weitergebe, die Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe in der Zeit von Mädchen zur Frau und von Frau zur Mutter, den ich selber schon gegangen bin, und das weitergeben zu dürfen, ist ein Riesenprivileg.
Das sind ja Workshops, wo du so wie Hilfe zur Selbsthilfe anbietest. Man kommt einmal zu dir und nimmt das Wissen mit und setzt das dann zu Hause um, oder?
Das ist eigentlich, ich komme, um zu geben und dann wieder zu gehen. Es ist nicht so, dass ich die Menschen möglichst lange in einem System behalten möchte, sondern sie sollen lernen und dann es selbst anwenden können und für mich im besten Fall selbst wieder weiterzugeben. Das, was früher von Großmutter zu Mutter zur Tochter weitergegeben wurde, dass das wieder stattfindet.
Ja. Was mich interessieren würde, ist, wo bekommst du so dieses Wissen her?
Ein Großteil davon durfte ich bei Brigitte Warser-Bürgin an der Heilpflanzenschule in Sattel bei Schwyz bekommen. Und den Rest, Literatur, ich bin immer mal wieder an die richtigen Menschen geraten, die mir immer wieder häppchenweise weiter geholfen haben oder gezeigt haben. Und das eigene Interesse, das stetig das Wissen erweitert.
Ja, ich hatte so ganz kurz so ein Bild vor Augen, wie du so irgendwo in einem Keller bist und so riesengroße alte Bücher wälzt. Das ist wahrscheinlich das Bild von den Klöstern, wo ja früher das Kräuterwissen gehütet wurde und weiterentwickelt wurde. Du tust neben diesen Kursen aber auch Produkte machen. Also ich sehe da so einiges über deinem Ofen am Trocknen.
Ja.
Was ist das genau? Ist das zum Räuchern oder?
Ja, das sind Räucherbündel, die du da beim Trocknen siehst. Die binde ich selbst aus den Produkten, aus den Pflanzen, aus dem Garten. Die stelle ich zum Teil für Kundinnen und Kunden direkt zusammen, wenn sie mit Wünschen kommen, welche Zusammensetzung ich möchte gerne als Basis den Beifuß haben, den Salbei und vielleicht die Holunderblüte zum Beispiel. Dann mache ich so Kräuterbündel, aber biete sie auch an als Geschenk zum Verschenken oder direkt bei mir zu kaufen.
Ja. Und ist das etwas, wo du sagst, dass du machst das so und so und dann das ist so wie ein Nebenprodukt? Oder ist das etwas, wo du sagst, ich möchte noch viel mehr in die Richtung gehen, wo ich solche Dinge herstelle, spezifisch für einen Menschen und das, was er möchte oder was er braucht?
In erster Linie finde ich das Binden der Kräuterbündel einfach wunderschön. Das ist durch den hauseigenen Garten gehen zu dürfen mit dem Korb und die Pflanzen zu ernten, wenn sie bereit sind, geerntet zu werden. Das ist ein unglaubliches Dufterlebnis. Und dann sie auszubreiten und das schon fast magische Ritual, sie zusammenzustellen und zu binden. Das ist einfach wunderbar, das zu machen. Ja, das Verkaufen zu fördern in dem Sinn, das möchte ich nicht unbedingt. Das Wissen weiterzugeben, ja. Den Überschuss, den ich habe, bei mir im Garten weiterzugeben, auf jeden Fall, ist aber nicht etwas, was ich groß fördern werde in Zukunft.
Das ist ja schon so ein Aspekt von Nachhaltigkeit, den eigenen Überschuss in irgendeiner Form weiterzugeben, ohne das Ziel zu haben, höher, schneller, weiter. Ich muss jetzt Tausende von so etwas herstellen. Was machst du sonst noch, was so mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun hat? Ich glaube, das ist ganz, ganz viel. Gell?
Ja, ich versuche nicht ein stetiges Sortiment zu haben, gerade was Produkte anbelangt, dann mache ich für mich, für die Familie und wenn es da Überschuss gibt, dann gebe ich das gerne weiter. Das ist bestimmt eines der Themen, wo ich sage, ich produziere nicht ins Blaue hinaus, wenn ich keine Abnehmer habe. Dann einen eigenen Überschuss im Garten, den ich sehr gerne abgebe, ob es Gemüse ist, den man teilt, oder eben Kräuter, die man erntet und vielleicht gelingt dieses Jahr das eine Kraut besser, dafür hat man vom anderen nichts und dann kann man es so in den bekannten Kreis austauschen. Das ist sicher etwas, was nachhaltig ist. Aber auch alles, was mit Verpackung zu tun hat, was ich neu ins Sortiment nehme, darf ich mir die Zeit nehmen, um möglichst nachhaltig zu fahren. Ich schaue, dass ich eher regional bleibe, gibt es regionale Anbieter und setze da eher auf zum Beispiel Papier oder Karton, was möglich ist, anstelle zum Beispiel für Plastikverpackungen, für meine Salbendosen.
Dieses Regionale ist auch etwas, also gehört ja auch zum Thema Nachhaltigkeit. Und das ist aber etwas, was dir ganz, ganz wichtig ist, gell?
Ja, was irgendwie regional zu beziehen ist, was ich bekommen kann, beziehe ich regional. Und sage dann auch mal, hey, wenn ich es nicht regional bekomme, dann lasse ich es sein und suche mir etwas anderes. Ich finde die Kooperation, die Zusammenarbeit von regionalen Menschen und Firmen sehr etwas Schönes und das habe ich mir neben der Saisonalität und der Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben.
Ja, ich finde das einen ganz, ganz schönen und wichtigen Aspekt, der oft verloren geht, dass ich irgendwie so, wenn ich ein Geschäft habe, über die ganze Palette gucke und dann mir überlege, okay, wenn ich jetzt einen Grafiker brauche oder wenn ich jemanden brauche, der mir Ich glaube, du hast das bei den Salbentöpfen, dass dir jemand das getöpfert hat, dass du versuchst, das wirklich aus der näheren Umgebung zu bekommen. Wo siehst du Grenzen dafür? Also wo merkst du, das funktioniert nicht?
Grenzen gibt es definitiv. Auf der einen Seite sind es bekannte Düfte, Gewürze, die wir hier nicht haben, die Kundschaft aber gerne hätte. In einem Salbenworkshop Vanille ist ein sehr schöner Duft, regional nicht zu bekommen. Ja, biete ich es dann gar nicht an oder mache ich einen Kompromiss und schaue, dass ich es möglichst nachhaltig bekomme. Das bringt mich manchmal so an Grenzen, wo ich sagen muss, ja, eigentlich möchte ich es gar nicht anbieten, aber es wird verlangt. Und das finde ich mega schwierig zum Einordnen. Lasse ich es dann wirklich weg oder mache ich es dann trotzdem, aber aus möglichst nachhaltiger Quelle?
Das heißt, du triffst genau an diesen Grenzen auch immer ganz bewusste Entscheidungen, wo du weißt, warum mache ich es jetzt oder warum mache ich es eben nicht.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Wenn du das so in Prozente ausdrückst, ist wahrscheinlich aber der Anteil in Prozent ziemlich klein, wo du sagst, da finde ich nichts, was regional oder saisonal ist.
Ja, das ist, wir haben unglaublich vieles, was wir vergessen haben. Jetzt gerade die Quitte, die ich verarbeite, das fruchtige, schon was zitronige Aroma, das man in die Naturkosmetik einarbeiten kann, gerade von der ganzen Frucht, das ist so etwas vergessen gegangen. Wenn man dann die Quitte holt in das Produkt, braucht man zum Beispiel keine Zitrone, was ich dann sehr schön finde, weil Quitten haben wir hier sehr regional.
Ja. Das ist wieder der Teil von dem alten Wissen, was du wieder hervorholst und groß auf ein Schild schreibst und hochhältst. Sozusagen.
Ja. Ja, genau.
Mir fällt gerade ein, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich die Quitten, die neulich bei uns beim Straßenrand waren, hätte ich dann welche mitgenommen. Ich habe nämlich noch überlegt, ob ich welche nehmen soll. Und dann habe ich gedacht, aber ich habe keine Zeit, Marmelade zu machen. Und dieses Fruchtleder kenne ich noch, aber das habe ich nicht so gern und habe sie dann nicht genommen. Aber jetzt ärgere ich mich ein bisschen.
Also sie kann auch wunderbar in einen Tee geschnitten werden oder getrocknet und geschnitten. Also die Schale statt als Gelee kann sie auch gut getrocknet werden für einen Tee. Die Kerne, die pule ich mir jeweils raus. Die ganzen, die nicht angeschnitten sind, werden getrocknet und dienen später als Hustenmittel. Und das, so gibt es ganz, ganz viele. Also bei den Kirschen, die Stiele, die ich aufsammle, um danach ein Heilmittel herzustellen und die Kerne dann für die schönen Krisesteinsäckli, die du vorhin benutzen durftest. Das Ganzheitliche, was zum Teil wirklich vergessen wurde.
Ja, das finde ich noch ein gutes Stichwort, dieses Ganzheitliche. Das ist wirklich etwas, was wie verloren gegangen ist. Dass man viel mehr von einer Frucht oder von einem Gemüse essen kann oder verarbeiten kann als Bekanntes,
ja,
sage ich mal so. Kannst du das mit allen Obstsorten so machen, die bei dir wachsen und Gemüsen? Oder gibt es welche, wo du sagst, nein, da kann ich wirklich nur einen Teil von benutzen und alles andere darf auf den Kompost und da seinen Dienst tun?
Da sind primär zeitliche Grenzen gesetzt, würde ich sagen. Es gibt unglaublich vieles, das man machen kann. Da scheitere ich zwischendurch an den Tagen, die nur 24 Stunden haben. Und meistens findet da der Abstrich statt, dass man gewisse Abschnitte, die auf dem Kompost landen, zwar weiterverarbeiten könnte, aber die Zeit dafür fehlt, weil es sehr, sehr aufwendig ist.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wenn du jetzt sagst, da ist jemand, der möchte gerne mehr von dem verarbeiten, was er einkauft und das bisher aber immer nur, ich sag doch auch beim Rüebli, das Innere genommen hat, also selbst die Schale weggeschmissen hat, wo würdest du so jemanden empfehlen, anzufangen? Oder wie überhaupt anfangen?
In kleinen Schritten. Nicht das Gefühl zu haben, heute lebe ich so, wie ich jetzt lebe und ab morgen bin ich total nachhaltig und verwende alles. Das nimmt die Freude. Das ist mega schade. Aber in Zukunft vielleicht die Rüebli, die man auf dem Markt einkauft oder im Laden und die sauber sind und die schön aussehen, wenn sie dann geschält werden müssen, mit etwas Öl und Salz in eine Schüssel und dann ab in den Backofen. Die Rüebli-Schalen-Chips, die schmecken super.
Cooles Rezept, kannte ich auch noch nicht. Werde ich ausprobieren. Jetzt weiß ich endlich, was ich meinem Sohn sagen soll, weil bis jetzt habe ich ihm immer gesagt, Rüebli-Schale und all sonst Zeus, tu das zur Seite. Ich mache nämlich da Brühe draus.
Auch eine Variante.
Aber Chips sind natürlich, das hört sich noch besser an.
Die sind sehr lecker.
Also ich kann das bestätigen, ich merke das auch. Man kann nicht alles machen, man muss sich wie langsam rantasten und muss dann ja auch das, was man macht, wie in sein Leben einbauen. So. Das ist ja wie mit, wenn ich Meal Prep mache, kann ich auch nicht von heute auf morgen alles, sondern ich muss so langsam anfangen. Wann hast du angefangen damit oder kennst du das gar nicht anders?
Ich würde sagen, ich wurde damit geboren. Ich wuchs auf einem Bauernhof, 7 Kilometer ab vom Dorf. Wir waren 9 Personen im Haushalt, über 3 Generationen. Unsere Großmutter versorgte uns aus dem Garten mit dem Gemüse. Ihr Ziel war es immer, Muttertag den ersten eigenen Salat zu haben. Und den hatte sie danach bis Januar zum Teil noch länger für 9 Personen. Mein Großvater und mein Vater haben immer Pilze mit nach Hause gebracht, wenn sie welche gefunden haben. Mein Großvater suchte Brombeeren und Preiselbeeren, Heuberi, und brachte diese nach Hause. Meine Mutter war fürs Haltbarmachen verantwortlich. Und so habe ich sicher schon als Kind mitbekommen, wie Nachhaltigkeit in Lebensmitteln geht. Weil eine 9-köpfige Familie zu versorgen, da hat es nicht groß Platz für Verschwendung.
Ja. Es ist auch eine schöne Schule, oder? Wenn das so wirklich Learning by Doing und Sehen, dass es Normalität ist, gibt ganz viel Wissen. Ich merke das auch immer wieder. Als ich aufgewachsen bin, wurde noch sehr viel selber gemacht und davon zehre ich heute noch.
So. Nie einfacher als da, finde ich, um es mitzugeben. Für mich war das absolut normal. Ja. Erst als ich dann mit zarten 16, 17 Jahren in die Stadt gezogen bin, habe ich gemerkt, dass das gar nicht so normal ist.
Für viele aus den Augen verschwunden. Aber es ist auch ein gutes Statement und ein schöner Abschluss im Sinne von, mach doch einfach mal den ersten Schritt, oder?
Auf jeden Fall. Für den ist es nie zu spät.
Super. Danke dir, Anita.
Danke dir, Christine.
Besonders gefallen hat mir an dieser Folge, dass wir viel mehr von Obst und Gemüse nutzen dürfen. Und das hat Anita ja auch gleich mit einem ganz einfachen Rezept dazu geliefert. Hey, hast du schon mal Rüebli-Chips gemacht?
Vielen Dank, dass du diese Podcast-Folge gehört hast. Bist du auch auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit? Gerne begleite ich dich oder dein Unternehmen. Ich freue mich, wenn du dich mit mir auf LinkedIn vernetzt. Wenn du magst, hinterlass mir auch gerne eine Bewertung bei Google. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Unternehmerin und ihre Nachhaltigkeit. Tschüss!